Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass wir heute wieder über das Glaukom sprechen mit Herrn Dr. Knabe aus Düsseldorf. Und heute geht es um die Kanaloplastik, um Langzeitergebnisse. Wir schauen uns eine Studie von Körber und Reika an. Ja, was haben wir da gemacht? Und also wir müssen dieses Kanaloplastikverfahren, das Sie hier verwendet haben, auf jeden Fall nochmal besprechen. Aber wie sind die methodisch daran gegangen? Vielleicht erstmal. Und hallo natürlich. Ja.
Hallo Annika, herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank dafür, dass ich ein Paper der Nachbargemeinde besprechen darf.
Ja, gern geschehen.
Norbert Körber, einer der Pioniere der nicht penetrierenden Glaukomchirurgie, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, der sehr früh zusammen mit Robert Stegman die Viskokanalostomie und die Kanaloplastie in den klinischen Alltag eingeführt hat. Mhm. Und das gegen viele Widerstände und gezeigt hat. Und wir haben es in der ersten Folge, haben wir es ja vor 14 Tagen mal angerissen, wie funktioniert Abflusswiderstand und wie kann man das darstellen. Und das kann man eben mit einem Mikrokatheter. Diesen Mikrokatheter kann man aber nicht nur diagnostisch nutzen, sondern eben auch therapeutisch, indem man mit diesem Katheter den Schlemmschen Kanal dilatiert, anschließend Viskoelastikum injiziert und Viskoelastikum deswegen injiziert, weil man eben nicht nur den Schlemmschen Kanal öffnen will, sondern weil man das Strabegelmaschenwerk aufdehnen will. Zum Teil erzeugt man kleine Mikroperforationen, zum anderen will man aber auch den distalen Abflussweg, also die Kollektorgefäße, den intraskleralen Venenplexus und den episkleralen Venenplexus, dann damit öffnen, den Abflusswiderstand dort reduzieren.
Okay.
Begonnen hat das Ganze als Ab-Externo-Verfahren und das war so, ich glaube, das erste Paper war 2004, also auch schon wieder 20 Jahre zurück. Dort hat der Robert Stegman einen Mikrokatheter, den sogenannten iTrack-Katheter, entwickelt. Der hat einen Durchmesser von 250 Mikrometer und in diesen 250 Mikrometer inkludiert der aber eine kleine Öffnung, über die Viskoelastikum injiziert wird, einen kleinen Stabilisierungsdraht, damit das Ganze überhaupt handelbar ist. Und das Besondere war eine Lichtsonde. Und mit dieser Lichtsonde konnte man dann eben nachverfolgen, wo läuft dieser Katheter hin.
Das sieht richtig cool aus. Also wenn man sich ein Video angucken will, kann man nur empfehlen. Ich habe es nicht wirklich verstanden beim Durchlesen, aber durch ein Video verstanden.
Heute lernt man alles auf YouTube.
Ja, auf jeden Fall.
Fast alles. Und man hat dann eben auch gesehen, wie der Katheter manchmal abbiegt in die Kollektorgefäße, im Nirvana verschwindet und wo der Schlemmsche Kanal nachläuft, das kann man eben ganz genau verfolgen. Und das war eben ein sehr kontrollierter Ansatz. Aber er war von außen. Das heißt, man hat erst die Bindehaut eröffnet, dann hat man die Sklera in zwei Deckeln präpariert und dann hat man den Schlemmschen Kanal von außen eröffnet. Die Roofing hieß das, also Entdachen. Und dann hat man das Trabekelmaschenwerk vorsichtig gepielt. Und das ist etwas, was technisch schon und chirurgisch sehr, sehr anspruchsvoll ist und vor allen Dingen zeitaufwendig. Und dann wurde die innere Skleralamelle exzidiert und dann wurde der Kanal kanalisiert, sondiert, mit Viskoelastikum gefüllt und dann wurde das Ganze wieder vernäht. Und Robert Stegman hat eben postuliert, und das war eben dieses Paper, was wir da vor zwei Wochen besprochen haben, wo er das gezeigt hat, dass man damit den Schlemmschen Kanal einfach öffnen kann und den Durchfluss verbessern kann. Also das war das. Wir verbessern den Abfluss. Der ursprüngliche Ansatz war auch noch, dass man einen Faden eingezogen hat, den man dann mit Spannung festgeknotet hat. Und weil man gedacht hat, okay, nur wenn ich da so einen Faden reinmache, den ich stramm ziehe, dann dehne ich das Trabekelmaschenwerk nochmal und dann hält das länger offen. So, und dann gab es aber eine Studie diesbezüglich und die haben eine Subgruppenanalyse gemacht und haben gesehen, okay, da gibt es eine Gruppe, da ist der Faden lose und trotzdem ist der Druck ganz gut. Und dann ist die Idee gestanden, machen wir das doch von ihm. Wir machen einen ganz kleinen Schnitt, 1 Millimeter, über den schieben wir den Katheter in die Vorderkammer, dann eröffnen wir gleichzeitig das Trabekelmaschenwerk mit einem ganz kleinen Schlitz und dann schieben wir diesen Katheter nach innen vor. Das ist eine fürchterlich fusselige Prozedur gewesen. Ich habe die mal auch vor 10 oder 15 Jahren gesagt, das ist wunderbar, das ist was für richtig gute Chirurgen, aber nicht für mich. So, und dann ich habe das paar Mal probiert und das ging, aber das, du wirst wahnsinnig. Du schiebst das vor und das funktioniert nicht, das stockert und so.
Okay.
Mittlerweile gibt es dazu eben einen spezifischen Handgriff, der das Handling viel, viel einfacher macht. Der Katheter ist derselbe, das ist noch der, den wir von außen nehmen. Der funktioniert noch genauso, der iTrack-Katheter. Und es wird heute kein Spannungsfaden mehr eingesetzt, sondern wir machen nur eine Viskodilatation von innen. Die machen wir aber mit viel, viel mehr Viskoelastikum. Das geht deshalb, weil wir vorher die Vorderkammer auch mit Viskoelastikum füllen. Und dadurch das Risiko, was sonst auftreten kann, wir haben ja lose Verbindungen zwischen Stämmchenkanal und der Hornhaut. Das ist eine kleine Gewebebrücke. Wenn ich jetzt unter hohem Druck Viskoelastikum injiziere, kann es durchaus sein, dass das zwischen Hornhautstroma und Descemet-Membran läuft, das Viskoelastikum. Und das geht nicht so einfach wieder raus. Wenn ich aber die Vorderkammer tamponiere mit Viskoelastikum, passiert das faktisch nicht. Deswegen habe ich die fast zehnfache Menge von Viskoelastikum bei der Ab-Interno-Variante statt verglichen mit der Ab-Externo-Variante. Und trotzdem haben wir eine effektive Drucksenkung und um die Ab-Interno-Variante geht es hier in dem Paper. Jetzt war das eine lange Einführung.
Ja, ganz toll. Also mir hat es nochmal ein bisschen mehr geholfen, das zu verstehen, weil ein Video kann natürlich nicht ausgleichen, was du hier noch an Wissen mitbringst. Ich hätte jetzt aber noch eine Nachfrage. Und zwar habe ich irgendwann mal gehört, also ich operiere ja noch nicht, aber wenn man Visco in der Vorderkammer hat, dann kann das ja den Druck noch steigern. Jetzt denke ich mir, wenn man Visco im abführenden Schlemmkanal hat, ist das wirklich eine gute Idee? Also, oder ist der Druck danach nicht erstmal astronomisch hoch, bis das Visco irgendwann hoffentlich da raus ist?
Super Frage. Die Antwort ist, es ist eine super Idee, weil es funktioniert ganz fantastisch. So, das Viskoelastikum in der Vorderkammer, hast du absolut recht, das kann erhebliche Druckspitzen machen, weil das Kammerwasser dann richtig zähflüssig ist. Dass, wir haben eine hohe Konzentration von Viskoelastikum und die hält das Kammerwasser in der Vorderkammer. Das läuft dann nicht über den natürlichen Weg ab und dann fließt es hoch. Jetzt habe ich das Viskoelastikum in der Vorderkammer, wird zum Ende der Operation ausgespült. Und jetzt habe ich nur noch Viskoelastikum im Schlemmischen Kanal und in den Kollektorgefäßen. Zum Ende, wenn ich das ausspüle, wird schon ein Teil davon ausgespült. Aber jetzt habe ich ja auch nochmal einen Konzentrationsgradienten. Das heißt, ich habe nicht in der Vorderkammer das Viskoelastikum, sondern schon im äußeren Abflusskanal. So dass man sogar da ein Konzentrationsgefälle hat, so dass das tatsächlich erstaunlich ist. Es gibt durchaus Druckspitzen nach der Operation, aber die sind extrem selten. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass das Viskoelastikum das Kammerwasser aus der Vorderkammer, ich sag's mal ein bisschen salopp, ansaugt und dann nach außen transportiert, weil es das verdünnen will, das Viskoelastikum. Und das Viskoelastikum läuft dann auch über die Kollektorgefäße relativ schnell ab. Also ja, vom Grundgedanken absolut richtig. Wieso gibt's da keine Druckspitzen? Die sind wirklich selten, weil eben das Kammerwasser genau weiß, wo es hin will.
Ja, perfekt. Sehr gut.
Und das will dann raus.
Gut, wenn es das auch macht. Dann können wir uns an der Stelle wegen mir gerne dem Paper ein bisschen mehr zuwenden. Wie das
Deswegen
jetzt,
sind wir hier.
Genau, ja. Wie das jetzt aufgebaut war.
Prämisse ist, bei den ganzen neuen glaukomchirurgischen Verfahren geht es immer darum, ja, das wirkt ein, zwei Jahre. Mhm. Aber Glaukom ist eine lebenslange Erkrankung. Wie lange hält das Ganze? Mhm. Und ich habe es ganz am Anfang schon angesprochen, der Norbert Körber und der Simon Andrejka ist ja auch ein sehr erfahrener Kollege. Und die beiden machen Kanaloplastien und Ab-Interno-Kanaloplastien schon sehr, sehr lange. Und das, was wir suchen, ist bei einer chronischen Erkrankung natürlich Langzeitergebnisse. Und eine Studie über 6 Monate oder 12 Monate, das ist gut und schön, das ist Proof of Concept, das zeigt uns, der Ansatz kann funktionieren. Aber ob es eine langfristige Alternative zur Medikation, zum Lasern oder zur klassischen Trabekelektomie ist, wissen wir damit immer noch nicht. Und das war auch immer der Vorwurf, den sich die gesamten Mixverfahren gefallen lassen mussten. Am Anfang geht's gut, aber wie sieht's aus auf dem langen Weg? Ne? Das Glaukom ist ein Marathonlauf. Und sie haben eben dadurch, dass sie sehr früh diese Methode adaptiert haben, sehr große Erfahrung gehabt haben, retrospektiv Daten analysiert von über dann schlussendlich 6 Jahre, die hier in diesem Paper publiziert sind. Und das Erfreuliche ist eben, dass wir sehen, dass die Druckwerte signifikant über diesen Zeitraum gesenkt werden konnten. Mhm. Die Medikamentenlast steigt leicht an. Sie haben unterschiedliche Patientengruppen behandelt, aber sie haben zunächst mal zeigen können, ja, die Methode ist wirksam und sie ist nicht nur für ein halbes Jahr wirksam, sondern für einen viel, viel längeren Zeitraum. Mhm. Und sie haben dann einmal Patientengruppen gemacht, sie haben es beim primären Offenwinkelglaukom gemacht und sie haben es bei Pseudoexfoliationspatienten, Glaukompatienten gemacht. Und in beiden Gruppen konnten sie zeigen, dass es wirksam ist.
Wurde das jetzt zusammen mit einer Kataraktoperation gemacht oder ohne eine Kataraktoperation?
Die
Standalone-Therapie war ja Thema der letzten Folge.
Hatten wir in der letzten Woche. Sie haben tatsächlich die Mehrzahl kombiniert operiert und eine kleine Patientengruppe, die sind dann sogar nochmal einzeln analysiert worden. Da waren 4 Patienten, die sind Standalone operiert worden.
Okay.
Also auch da ist Standalone noch kein standardisierter Ansatz.
Es war jetzt keine so riesige Kohorte, also es waren ja am Anfang, ich glaube 27 und am Ende 18 und dann irgendwie nochmal so Subgruppenanalysen von wegen Medikamente und so. Also ich glaube im Schnitt war es ein Medikament weniger, was sie dann nach 6 Jahren genommen haben. Mhm. Und der Druck ist auch ganz gut zurückgegangen, irgendwie zwischen gleich und 20% weniger, irgendwie sowas.
Ja. Also wir haben eben, die Ausgangsdruckwerte waren alle, jetzt muss man sagen, das war ohne Washout, im Durchschnitt um die 20, mhm, und sind dann am Ende etwa bei 15 Millimeter gelandet, über die 6 Jahre mit einer leicht ansteigenden Medikamentenlast, über den Zeitraum. Ja.
Aber dann erstmal quasi ohne Medikamentenlast und das ist ja dann.
Richtig.
Vielleicht wären initial die Druckwerte höher gewesen, initial hätte man Washout gemacht.
Ja, ne, Washout ist in der klinischen Praxis relativ schwierig. Das heißt, du musst, je nachdem, was für Medikamente gegeben werden, bis zu 30 Tage die Medikamente aussetzen.
Uff.
Das machen wir im Rahmen von kontrollierten, randomisierten Studien, weil das ist ein irrer Aufwand.
Aber sonst überbrückt man das quasi eh mit Glaupax oder so.
Ja, gut, aber das ist ja dann trotzdem Medikation. Mhm, ne? Also ja, bei der Kanaloplastie mache ich es so, dass ich die Patienten bis zur OP unter den Medikamenten lasse.
Mhm.
Und dann nach der Operation entscheide, je nachdem, wie viel Medikamente es waren, wie hoch war der Druck, sage ich, okay, lassen Sie alle Medikamente weg oder reduzieren Sie die Medikamentenlast. Und dann titriert man das sozusagen langsam ein.
Okay.
Das Auswaschen ist in der Regel nur Studien vorbehalten, weil das Prozedere wirklich, wirklich aufwendig ist. Und dann macht man auch ein Washout nach Studienende, also nach 6 oder 12 Monaten, dann hat man sozusagen, kann man wirklich ganz, ganz sauber rausarbeiten, was ist der Effekt der Methode? Was passiert da? Oder ist es tatsächlich, gehen die Medikamente nachher wieder hoch und der Effekt ist verschwindend gering?
2 Fragen hätte ich noch. Einmal genau dazu dann. Das heißt, wir haben gesehen, es ist effektiv. Wir haben ja auch Langzeitdaten zur ELT und auch zum iStent. Also ELT haben wir ja 8-Jahresdaten und iStent ja auch 10-Jahresdaten. Wo können wir diese Effektivität jetzt einordnen?
Also wir haben 2 Patientengruppen und insbesondere im kombinierten Verfahren sind die effektiv und die Effektivität bewegt sich etwa in dem Rahmen von den Daten, die wir für iStent kombiniert und für die ELT kombiniert haben.
Ah, okay.
Bei iStent haben wir relativ große Patientendaten, also Mengen.
Mhm.
Da sind sehr viele Patienten publiziert worden. Für die ELT ist die Datenmenge auch relativ gering.
Mhm.
Muss man sagen, also wie viele Patienten sind da in Studien inkludiert? Aber ja, das liegt auch daran, ELT ist eigentlich schon vor über 20 Jahren entwickelt worden. Und deswegen haben wir auch da Langzeitdaten, die eben zeigen können, das ist der drucksenkende Effekt. Aber es gilt in der Regel, das ist so ein bisschen so eine Faustregel, alle Verfahren, die den Abfluss über den Schlemmschen Kanal verbessern, haben ein vergleichbares drucksenkendes Profil. Wir haben bei der Kanaloplastie ist eben die Ausnahme, dass wir über die Zeit jetzt gelernt haben, mehr Viskoelastikum zu injizieren. Und da gibt es ein Registry, also wo wir faktisch, wichtig ist ja, dass wir mehr Informationen haben, mehr Daten haben. Das heißt, alle Chirurgen packen da ihre Ergebnisse rein. Ja, die Daten werden anonymisiert, die Patienten werden vorher gefragt, können wir die in diesen Pool mit reingeben und dann wird das standardisiert abgefragt, wie war der Druck vor der Operation, wie viele Medikamente hat der Patient genommen, was war das für ein Stadium, wie sah das Gesichtsfeld aus, wie sah der Sehnerv aus. Aber eine der Fragen war auch, wie viel Viskoelastikum injizieren Sie? Und da hat sich gezeigt, je mehr man injiziert, desto höher ist der drucksenkende Effekt, unabhängig von der Ausgangsdrucklage und unabhängig von der Glaukomform. Mhm. Und deswegen injizieren wir heute tendenziell 3 bis 4-mal so viel, wie wir das ursprünglich in den Anfangstagen gemacht haben. Und ich postuliere, dass die Ergebnisse besser sein können. Es ist jetzt gerade eine Studie abgeschlossen, das darf ich sagen, weil ich daran beteiligt war. Die Ergebnisse, nein, es ist noch, also die ist noch nicht komplett abgeschlossen worden. Die 12-Monats-Daten stehen noch aus und dann wird das verarbeitet, publiziert, wahrscheinlich 2026 wird das Paper rauskommen, wo wir eben das auch nochmal verglichen haben mit einer höheren Viskoelastikmenge im Vergleich zu einem Alternativverfahren. Und dann hat man vielleicht nochmal im Rahmen einer kontrollierten Studie bessere oder validere Ergebnisse, um das zu beurteilen. Aber das ist die Tendenz bei der Kanaloplastie. Mehr scheint besser zu sein.
Okay. Letzte Frage wäre jetzt in dem Punkt bei den PEX-Glaukomen, die haben die hier mit reingenommen, finde ich sehr spannend, weil bei PEX ist es ja immer so, dass man denkt, diese Pseudoexfoliationsbestandteile werden uns die Kanäle, die wir da schaffen, auf die eine oder andere Art und Weise wieder verlegen. Der Eisend hat jetzt ein sehr, sehr geringes Lumen. Hier macht man ja quasi einmal rundum was. Weiß man da, wo es sich einordnet für die PEX-Glaukom-Patienten? Oder denkst du, das ist auch interessant, da irgendwie in der Zukunft noch mal mehr ein Augenmerk drauf zu legen?
PEX-Glaukom ist immer wirklich spannend, weil wir kennen, das ist häufig einseitig. Das hat ganz kuriose Verläufe. Der Druck kann über kurze Zeit sehr stark ansteigen. Also das macht, was es will. Und es ist nicht ganz selten. Also wenn ich meine operativen Fälle anschaue, sind fast ein Drittel PEX-Patienten, die wir operieren. Richtig, also früher hat man angenommen, dass dieses Material, was man zunächst auf der Linse sitzt, dass das abschilfert und dass das die Poren verstopft. Das ist nicht ganz richtig, sondern es wird in dem Trabekelmaschenwerk gebildet. Und wahrscheinlich, wenn ich das aufbreche, Mikroperforation habe, dann funktioniert es trotzdem eben auch bei PEX. Und das konnten die ja hier durchaus zeigen. Ob es so lange hält wie beim Offenwinkelglaukom, das wissen wir nicht. Aber es scheint ja hier ganz ansprechende Daten gegeben zu haben.
Okay, ja, dann vielen herzlichen Dank. Also das, da bin ich dann mal gespannt, wie es noch so in Zukunft damit weitergeht. Gerade mit dem Eye-Track, was da jetzt irgendwie, das scheint ja noch optimiert zu werden, diese Methode.
Die sind ja alle, ne, man muss immer in Frage stellen mit dem, was man macht. Das finde ich ja gut. Und dann kommen wir alle weiter, ne? Und wir haben gesehen, von ab externo, ab interno mit dem und. Es, Gott sei Dank wird das ist ja das Spannende daran. Es wird weiterentwickelt. Und ja, da sind viele spannende Paper noch zu erwarten, die wir später nochmal besprechen können.
Vielen Dank dafür auf jeden Fall schon mal. Wir sprechen nächste Woche auch nochmal miteinander. Da geht es um pädiatrische Glaukomchirurgie. Auch sehr spannend. Das schließt sich quasi auch an dieses Thema heute sehr an. Also definitiv reinhörenswert. Und an der Stelle dann nochmal vielen herzlichen Dank fürs Erklären. Danke auch nochmal an die Zuhörer, dass sie dabei waren. Und danke nochmal an NovaEye fürs Möglichmachen. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.